Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Wie ihr vorher schon hören konntet aus der Lesung durch Bärbel, hören wir heute von den Seligpreisungen, die ja aufgeschrieben sind in Matthäus. Zu Beginn der Bergpredigt hat Jesus 8 Seligpreisungen ausgesprochen und der Begriff glückselig, so wie Bärbel es vorgelesen hat, danke, trifft das eigentlich am ehesten. Glückselig, glücklich, freudig. Das ist so wie eine Frau, die seit Jahren darauf wartet, schwanger zu werden und plötzlich geschieht es. Und der Herr hat ihr Gnade geschenkt. Und so glücklich soll sich ein Mensch eben preisen. Er hat etwas in der Hand, was großartig ist. Der englische Philosoph Chesterton schreibt über die Bergpredigt von Jesus: Liest man sie zum ersten Mal, dann hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Erst beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Wer Gott und das Leben sucht, kommt an diesen Worten von Jesus nicht vorbei. Jesus möchte eben, dass wir Menschen glücklich werden. Das wünscht er uns, das möchte er von uns. Er möchte für uns, dass wir glücklich werden. Selig, glücklich zu preisen. Selig, die Bedeutung kommt ja aus dem Griechischen, Makarios, glücklich, glücklich zu preisen. Das ist eben genau das Gegenteil von oberflächlicher, flüchtiger Freude. Jetzt sieht es aber in dieser Welt ganz anders aus. Da gibt es ganz andere Glücklichpreisungen, die in dieser Welt gelten. Glücklich sind die, die Ellenbogen einsetzen, die kommen in dieser Welt vorwärts. Oder glücklich sind die Abgebrühten, denn das Leben wird ihnen nichts anhaben können. Glücklich sind die, die sich beschweren, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Und glücklich sind die Arroganten, denn sie machen sich über ihre eigenen Sünden und über ihre Mitmenschen keine Gedanken. Glücklich sind die Sklaventreiber, denn sie erzielen Ergebnisse. Glücklich sind die Wissenden, denn sie wissen, wie man seinen Weg macht. Oder glücklich sind die Unruhestifter, denn ihre Menschen nehmen von ihnen Notiz. Das sind oft so Glücklichpreisungen oder Seligpreisungen, die in dieser Welt vorherrschen. Und Jesus hat durch seine Seligpreisungen es eben geschafft, die weltlichen Verhältnisse oder die Verhältnisse dieser erfolgssüchtigen Gesellschaft komplett auf den Kopf zu stellen. Diese moderne Gesellschaft beruht eben auf dem Grundsatz, dass der Stärkste überlebt. Wer mit den meisten Spielzeugen stirbt, der gewinnt, heißt es in so einem Spruch. Das Land mit den besten Waffen und dem höchsten Bruttosozialprodukt, mit der dynamischsten Wirtschaft, mit den besten Bildungschancen und dem besten Gesundheitssystem steht ganz vorne. Das ist eben dieser amerikanische Traum oder europäische Weg oder die deutsche Gegenwart. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, weswegen dieser Kontinent, speziell dieses Land, so begehrt ist bei so vielen Menschen in dieser Welt, weil es so einen wirtschaftlichen Erfolg hat. Und die Chance darauf, etwas von diesem Reichtum abzubekommen, etwas von dieser Sicherheit abzubekommen, treibt eben Menschen an, in dieses Land zu flüchten. Im Gegensatz dazu klingen eben die Seligpreisungen von Jesus wie eine Bedrohung. Ja, selig sind die Leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder selig sind die geistlich arm sind, denn sie sollen getröstet werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Also geistlich arm sein, in einer englischen Übersetzung heißt es, selig sind die Verzweifelten. Denn sie haben keinen, an den sie sich wenden können. In ihrer Verzweiflung gehen sie dann zu Jesus, von dem sie sich genau das erhoffen, wonach sie sich so sehr sehnen. Selig sind die Verzweifelten bzw. die geistlichen Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Was heißt es nun, geistlich arm zu sein? Geistliche Armut herrscht dort, wo der Mensch endlich seine Untauglichkeit erkennt, selber irgendetwas zu schaffen. Dort kann Jesus anfangen zu wirken, dort beginnt seine Herrschaft. Jesus beendet die Bergpredigt mit dem Gleichnis vom Hausbau. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Das ist ein Mensch, der hergeht mit dem Vorhaben, ein Haus zu bauen und zuerst mal den Grund abträgt. Der lose Grund, der sandige Untergrund, den trägt er ab. Ja, er schickt die Bagger oder holt die Schaufel, was auch immer, und gibt das mal weg und gräbt so tief, bis er auf diesen Felsen stößt. Und auf diesem Felsen setzt er dann das Fundament seines Hauses. Und dieser Fels ist Christus. Und das Haus des Menschen ist sein Leben, sein Lebenshaus. Als nun die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Die Lebensstürme werden kommen, es gibt Schwierigkeiten, es wird immer wieder gerüttelt werden, genauso bei dem, der auf Sand baut, wie bei dem, der auf Fels baut. Nur der Unterschied ist dann, dass der auf Fels gebaut hat, tatsächlich stehen bleibt. Sich seiner eigenen Armut bewusst zu sein und dazu zu stehen, braucht es allerdings eine gehörige Portion Demut. Sich einzugestehen, vor Gott mit leeren Händen dazustehen, ist der beste Weg, um von Neuem befüllt zu werden. Ein geistlich Armer hat nichts und ist gezwungen zu betteln. Da kann man lernen von armen Menschen. Was machen die? Ja, die betteln. Das ist ja nicht zu blöd, die sind nicht zu stolz, sie sind darauf angewiesen, sie betteln. Und ein geistlich armer Mensch, der sich seiner Armut bewusst ist, bettelt. Er bettelt bei Gott, er bittet. Er ist sich da nicht zu schade dafür, vor Gott auf die Knie zu gehen und um die scheinbar kleinsten Dinge zu bitten. Arme Menschen betteln, auch geistlich arme Menschen sollten betteln bzw. bitten. Arme Menschen sind hungrig, ständig. Ihr Hunger treibt sie an. Auch geistlich arme Menschen sind hungrig. Und sie sollten sich mit der richtigen Nahrung ernähren, mit dem Wort Gottes. Nicht mit den falschen Dingen. Ein armer Mensch, arme Menschen sind gemeinschaftshungrig. Die schließen sich immer wieder zusammen. Das sieht man, ob in Hamburg oder in anderen Großstädten, in Bahnhöfen, arme Menschen schließen sich immer wieder zusammen. Sie haben viel Gemeinschaft. Und auch Christen sollten wissen, dass sie einander brauchen, um sich gegenseitig zu stärken und Mut zuzusprechen. Und bei allem ist das Gegenteil natürlich der Stolz. Zu stolz, sich den Hunger einzugestehen, zu stolz, sich einzugestehen, dass man andere Menschen braucht, zu stolz, sich einzugestehen, dass man Gott bitten muss. Jesus möchte also, dass wir Menschen glücklich werden, selig werden, ruhig, tief drinnen im Herzen, vor Gott arm zu sein, ist der Einstieg. Das ist nicht umsonst die erste Seligpreisung. Geistlich sind, selig sind oder glückselig sind, die geistlich arm sind. Das ist der Anfang, der Beginn. Gott reagiert auf offene Herzen und fragende Herzen, auf offene Hände und fragende Herzen. Er antwortet folgendermaßen: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Eine bekannte Stelle aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 12. Die Vorteile der Armut sind augenscheinig. Arme wissen, dass sie dringend erlöst werden müssen. Arme wissen, dass sie Gott brauchen und dass sie einander brauchen. Arme stützen ihre Sicherheit nicht auf Dinge, sondern auf Gott und auf Menschen. Arme nehmen sich selbst nicht so wichtig. Arme erwarten wenig von Konkurrenz, sondern viel von Zusammenarbeit. Und Arme können sehr gut zwischen Luxus und Notwendigem unterscheiden. Arme können warten, denn sie sind geduldig, weil sie wissen, dass sie von anderen abhängig sind. Und die Ängste von Armen sind wesentlich realistischer und nicht so übertrieben, weil sie Not und Elend am eigenen Leib erfahren haben und wissen, dass man Mangel auch ertragen kann. Und wenn Arme das Evangelium hören, dann klingt das wie eine gute Nachricht und nicht wie eine Bedrohung. Und Arme können das Evangelium vorbehaltslos aufnehmen, weil sie so wenig zu verlieren und so viel zu gewinnen haben. Selig sind, die arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Sehnsucht zu haben, ist auch eine Seligpreisung. Das Leben von Gott wird nicht so im Vorbeigehen mitgenommen, sondern Gott begegnet den Menschen, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Leidest du unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt? Gott wird dich sättigen. Gott wird dir zeigen, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Er sorgt für einen Ausgleich. Zu Beginn meines Christenlebens war es bei mir so, dass ich unglaublich gelitten habe unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Plötzlich, das hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, dann wurde ich Christ und plötzlich war das da und ich habe gelitten darunter. Nicht an meiner eigenen, es waren Kleinigkeiten, die mir widerfahren sind, heute im Rückblick. Das ist wenig gewesen, aber ich habe mich fürchterlich darüber aufregen können, dass so viele Menschen Hunger leiden und andere im Überfluss leben. Ich habe mich aufregen können über die verschiedensten Dinge und Gott hat mich beruhigt. Er hat mir Frieden gegeben in mein Herz. Er hat mir gezeigt, dass er bei Menschen ist, die in Armut sind, dass er bei den Leidenden ist und dass er Dinge ausgleicht. Gott gleicht eben diese Dinge aus. Aber wie sieht's mit deinem Hunger nach Gerechtigkeit aus? Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles andere dir zufallen, ist ein Versprechen von Jesus. Alles, was du brauchst, Kleidung und Essen und was alles zum Leben dazugehört, wird dir von ihm zufallen. Kümmere dich zuerst um die Gerechtigkeit im Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist dort, wo Menschen zusammenkommen, in einer Gemeinde. Das soll unsere Priorität Nummer eins sein. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. So in der Übersetzung Hoffnung für alle. Unreinheit trennt den Menschen von Gott. Er kann Gott nicht mehr sehen. Was ist es, was den Menschen verunreinigt? Mit ungewaschenen Händen zu essen? Meinten die Juden? Alles, was der Mensch isst, kann ihn nicht unrein machen, das geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und dann in die Grube und so weiter. Das kann den Menschen nicht verunreinigen. Diese berühmte Stelle aus Markus 7,19, das Holger nennt das die Totschlagstelle für alle, die irgendwelche Speisegebote halten wollen. Jesus hat sie mit einer einzigen Bibelstelle alle totgeschlagen. Es kann den Menschen nichts verunreinigen, was in seinen Mund hineingeht. Aber was verunreinigt den Menschen? Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus den Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Markus 7, Vers 20 bis 23. Dinge, die aus unserem Herzen kommen, Dinge, die von innen herauskommen, böse Gedanken dem anderen gegenüber, unreine Gedanken, sexuelle Begierden, denen wir nachgehen, böse Worte, die über unseren Lippen kommen, das verunreinigt uns. Und hier brauchen wir Disziplin. Die Aussicht darauf für diejenigen, die sich ein reines Herz bewahren, ist, dass sie Gott schauen werden. Sie werden Gott sehen in ihrem Leben. Und ich merke auch, wenn ich persönlich meine Gedanken nicht diszipliniere, wenn ich das selber nicht mich bemühe darum und kämpfe darum, das auszuhalten, dann sehe ich Gott nicht mehr. Verliere ich Gott aus dem Blick. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Jakobus, diese Stelle kennt man. Also die Anfechtung zu erdulden und zu überwinden und diesen Dingen keinen Raum zu geben in deinem eigenen Leben. Bewahr dir ein reines Herz. Kämpf darum, um Reinheit in deinem Herzen. Gib diesen Gedanken keinen Raum. Befehle sie Jesus an, dass er dir hilft und er wird dir helfen. Im 1. Johannesbrief heißt es, seine Gebote sind nicht schwer. Es ist kein Weg eines Marathonläufers, den er jetzt gehen muss, bis aufs Letzte. Es ist nicht so schwer. Jesus hilft einem dabei. Aber es ist, kommt natürlich aufs eigene Herz an, das zu überwinden. Und das Versprechen von Jesus, Gott zu sehen, diese hoffnungsvolle Aussicht für den Menschen, der sich ein reines Herz bewahrt, der kann dann auch die Disziplin aufbringen, die richtigen Gedanken in seinem Leben Raum zu geben. Dann wird Gott auch noch mehr von dieser Liebe schenken, noch mehr von seiner Gnade durchdringen und noch mehr von seiner Ruhe und seinem Frieden in unser Herz geben, wenn wir uns darum bemühen und darum ausstrecken. Und dann verstehen wir auch, dass die Seligpreisungen im Endeffekt nicht ein Beschwichtigungsmittel von Jesus waren, dass er den Unglücklichen zuwarf, sondern eine tiefe Wahrheit sind, nach der es sich lohnt, sich auszustrecken. Amen.